Mann ist an einem Samstag irgendwo in Kanada jagen gegangen. Und er war natürlich auch gut ausgerüstet, halt das, was man zum Jagen braucht. Ein Messer, ein Gewehr, Tarnkleidung, Camouflage und so weiter. Und er ging ganz entspannt durch den Wald und plötzlich aus dem Nichts, aus irgendeinem Busch, kommt ein Grizzlybär raus. Und dieser Grizzlybär läuft direkt auf diesen Mann zu. Und ich glaube, wir alle würden das machen. Er fängt natürlich an, vor dem Bären wegzulaufen. Und voller Panik stolpert dieser Mann über einen Baumstamm. Und wie das manchmal so ist, bricht er sich das Bein. Und im letzten Augenblick, ja, wo er sein Leben nochmal vor sich sieht, wendet er sich an Gott und betet: Lieber Gott, ich weiß, eigentlich sollte ich heute im Gottesdienst sitzen. Aber ich hatte keine Lust. Ich hatte mehr Lust, jagen zu gehen. Verzeih mir bitte. Bitte Gott, mach doch, dass dieser Bär ein Christ wird. Und kaum hat er das Gebet zu Ende gesprochen, macht er seine Augen auf und er sieht, wie der Bär auf seine Knie geht. Und dann sagt er Folgendes: Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, O Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Segne doch dieses Mal. Amen. Und er hat den Mann aufgegessen. Heute soll es um das Thema Gebet gehen. Heute wird es von meiner Seite eine eher untypische Predigt geben. Denn meine meisten Predigten sind folgendermaßen aufgebaut. Ich möchte irgendein Problem zeigen und ich versuche es immer so dramatisch wie möglich der Gemeinde darzustellen, um einfach zu zeigen, wie dringlich dieses Problem ist und am Ende dann eine Lösung zu geben. Das ist quasi wie bei einem Hollywood-Film. Beim Hollywood-Film geht es auch darum, dass am Anfang alles gut ist, dann ist es schlecht und dann wird wieder alles gut. Heute möchte ich aber eine Erfahrung erzählen von mir, die ich gemacht habe, die nicht gut ausgegangen ist. Oder sagen wir mal, sie hätte besser ausgehen können. Doch bevor ich meine Erfahrung mit euch teile, die um das Thema Gebet geht, möchte ich mich biblisch an das Thema heranwagen. Wir lesen in Lukas 10 ist es, glaube ich, wo Jesus betet, unterwegs ist an einer einsamen Stelle. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Und als er aufgehört hatte, sprach einer zu seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns auch zu beten, so wie Johannes seine Jünger gelehrt hat. Er sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht. Und was danach folgt, kennen wir als das Vaterunser. Und es gibt viele Begebenheiten, wo man sich wünscht, einfach dabei gewesen zu sein. Und ich glaube, eine Begebenheit aus der Bibel, wo ich persönlich gerne dabei gewesen wäre, wäre genau an dieser Stelle, wo Jesus seine Jünger lehrt, wie man richtig betet. Was ist überhaupt wirkliches Beten? Beten, man muss sich das erstmal vorstellen, es ist das Vorrecht, mit unserem Schöpfer zu beten. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott die Welt geschaffen hat, und das tun wir alle, dann muss man sich vorstellen, dass dieses Wesen im Universum uns geschaffen hat. Ja? Diese Dimension, der Maßstab von uns zu Ameisen, das ist ich kann das nicht mal mit meinen Händen so zeigen, das ist minimal zu dem, was Gott zu uns ist. Und es ist wunderbar, dass wir wirkungsvoll beten dürfen. Dass wir unwürdigen, irrenden Sterblichen diese Vollmacht besitzen, unsere Bitten vor Gott vorzulegen. Könnte sich der Mensch irgendeine größere Macht vorstellen als diese, mit dem ewigen Gott verbunden zu sein? Schwach und sündig, wie er ist, der Mensch, hat er das Vorrecht, mit seinem Schöpfer zu reden. Wir können Worte aussprechen, die den Thron des Herrschers des Weltalls erreichen. Und wir dürfen mit Jesus verkehren, während wir unsere Wege gehen. Und er sagt noch: Ich bin an deiner rechten Seite. Ich möchte heute 5 Punkte aus dem Buch Gemeinschaft mit Gott vorlesen und euch vortragen, die mir persönlich sehr gut gefallen haben. Die nicht schlussendlich die Facetten des Gebetes und was das Gebet eigentlich ist, schlussendlich darstellt, aber die einen Einblick geben, was das Gebet ist. Punkt 1. Das Gebet ist mit Gott reden wie mit einem Freund. Das Gebet ist das Öffnen des Herzens vor Gott wie vor einem Freund. Nicht, weil er es notwendig hätte oder weil es notwendig wäre, dass ich Gott sagen müsste, was wir sind, sondern um uns zu befähigen, ihn zu empfangen. Das Gebet bringt Gott nicht zu uns herunter, sondern das bringt uns empor zu Gott. Punkt 2. Das Gebet ist wie ein Gespräch mit Gott. Wenn wir den Herrn immer vor Augen haben und unser Herz von Dank und Gotteslob überfließen lassen, dann wird unser religiöses Leben ständig erfrischt. Unsere Gebete zu Gott werden die Form eines Gespräches mit einem Freund annehmen. Er wird uns persönlich seine Geheimnisse eröffnen. Oft wird uns ein beglückendes Bewusstsein der Gegenwart Jesu erfüllen. Und ich glaube, das wünschen wir uns alle. Oft werden unsere Herzen in uns brennen. Und wenn er sich uns nähert, um mit uns Gemeinschaft zu pflegen, wird er es einst sein wie mit Henoch. Wenn der Christ wirklich diese Erfahrung macht, dann wird in seinem Leben eine Einfachheit, Bescheidenheit, Sanftmut und Herzensdemut sichtbar, die allen Menschen, mit denen er verkehrt, zeigt, dass dieser Mensch Christus begegnet ist und von ihm lernen möchte. Punkt 3. Das Gebet ist der Schlüssel in der Hand des Glaubens. In der Sabbatschule, die wir diesen Donnerstag gemeinsam gemacht haben, da war eine Begebenheit, wo eine Witwe den Richter bittet, ja, und am Ende sagt Gott, wenn er auf die Welt zurückkommt, wird er einen Glauben, wie diese Witwe ihn hatte, auf der Welt finden. Und wir sehen, wie interessant das ist, dass Gebet mit Glauben verknüpft wird. Dort heißt es in dem Buch, die Finsternis des Bösen umgibt jene, die das Beten vernachlässigen. Die Versuchungen, die der Feind einflüstert, verleiht sie zur Sünde. Und das nur, weil sie die besonderen Vorteile nicht nützen, die Gott ihnen durch das Gebet gegeben hat. Warum widerstrebt es den Söhnen und Töchtern Gottes zu beten, wo doch das Gebet der Schlüssel in der Hand des Glaubens ist, der uns des Himmels Vorratskammern auftut und denen die unermesslich Hilfsquellen der Allmacht aufbewahrt sind? Ohne unaufhörliches Beten und fleißiges Wachen sind wir in Gefahr, sorglos zu werden und vom rechten Weg abzukommen. Punkt 4. Das Beten ist die Seele des Glaubenslebens. Vernachlässige nicht das Gebet im Verborgenen, denn es ist die Seele des Glaubenslebens. Ich muss euch sagen, wenn ich diese Worte lese, die Erfahrung, die ich euch erzähle, dann habe ich alles falsch gemacht. Ringe in ernstem, innigen Gebet um eine reine Seele. Ringe mit solchem Ernst und mit solchem heftigen Verlangen, wie du sie aufbringen würdest, wenn es um dein Leben, wenn dein Leben auf dem Spiel stünde. Bleibe so lange vor Gott, bis in dir ein unaussprechliches Verlangen nach Rettung geweckt ist und du die köstliche Gewissheit der Vergebung deiner Sünden erlangt hast. Und der letzte Punkt, der fünfte Punkt, das Gebet ist das Atmen der Seele. Das Gebet ist das Atmen der Seele. Es ist das Geheimnis geistlicher Kraft. Kein anderes Mittel kann an seine Stelle treten und die Seele dabei gesund bleiben. Gesund erhalten. Das Gebet bringt das Herz in unmittelbare Berührung mit der Quelle des Lebens und gibt der religiösen Erfahrung neue Spannkraft. Vernachlässigst du das Gebet oder betest nur hin und wieder oder wenn es dir angenehm ist, dann verlierst du den Halt in Gott. Und der Bibelvers, der zur Grundlage meiner Predigt wird, steht in Kolosser 4, 2 bis 4 und diesen möchte ich gerne mit euch gemeinsam lesen. Kolosser 4 und dort die Verse 2 bis 4. Kolosser 4, die Verse 2 bis 4. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen auch ich in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Diese Bibelverse laden uns ein zum Beten, zum ständigen Beten, zum beharrlichen Beten. Sie ermutigen uns, mit dem Gebet nicht nachzulassen. Und nicht nur in außergewöhnlichen Situationen, wie dieser Mann beim Jagen, sollen wir beten, sondern regelmäßig, als ein lebendiger Teil unseres Lebens. Und ich weiß nicht, wie ihr das mit dem Beten macht, ich habe es nicht gemacht. Und diese Erfahrung möchte ich euch erzählen. Ich komme ja frisch vom Studium und während den Semesterferien muss man sich um die Studiengebühren kümmern und dann geht man öfters arbeiten. Und in den Semesterferien habe ich zweimal 2017 und 2019 als Buchevangelist gearbeitet. Das kennen wir in Deutschland nicht mehr so, aber in der Schweiz gibt es noch Vollzeit Buchevangelisten. Und ihr müsst euch so vorstellen, dass ihr dann eine große Tasche bekommt, die ist wirklich sehr groß und schwer, und ihr bekommt dann noch so einen Wagen zum Hinterherziehen, ja, und ihr tut die Tasche dann so auf den Wagen und geht dann so durch die Straßen in der Schweiz. Und man wird oft mit anderen religiösen Gemeinschaften verwechselt und dann soll man immer gleich verschwinden, wenn man an der Tür steht, wenn man nicht vorher einen Satz ausgesprochen hat und gesagt hat, man gehört nicht zu denen. Und wie gesagt, ich habe das 2017 und 2019 gemacht. Und man geht von Haus zu Haus, klingelt bei den Leuten und stellt seine Bücher vor. Man hat Gesundheitsbücher, also so eine Top-Life-Serie, Heilkräfte der Nahrung, Heilkräfte der Pflanzen und so weiter. Und man macht das dann 8 bis 10 Stunden am Tag. Und das 9 Wochen lang. Und das tun wir so lange, weil das bekommt eine besondere Förderung von der österreichischen und von der schweizerischen Vereinigung. Aber man muss halt 350 Stunden arbeiten. Ja, das sind 9 Wochen, 9 Stunden am Tag. Und es ist so, dass man dann meistens in der örtlichen Gemeinde dort schläft und dann wacht man morgens auf, frühstückt zusammen, hat zusammen eine Andacht und dann fährt man mit den Autos halt zu den Orten und dann fängt man einfach an zu arbeiten. Und wir haben dann immer so eine Karte gehabt, wo jeder mit so einem Textmarker mal die Straße markiert hat, die er bearbeitet hat. Und dann haben wir mal gesehen, den Kanton Thurgau zum Beispiel haben wir bald fertig. Und 2017 war das so, dass wir an 3 unterschiedlichen Standorten waren. Einmal im Kanton Bern, im Kanton Uri, das ist in der Zentralschweiz, und im Kanton Thurgau. In Romanshorn heißt der Ort, da haben wir übernachtet, ist am Bodensee, wunderschön. Und ich erinnere mich an unseren BE, Buchevangelistenleiter, Benjamin Zielmann. Er hat immer sehr außergewöhnliche Ideen gehabt. Und er hatte die Idee, das war ein Sonntag, komm, jeder nimmt ein Buch und wir gehen einfach auf die Straße und wir verteilen das. Man hat ja nicht so Lust, wenn man das schon eine ganze Woche lang macht, ja, das dann noch am Sonntag zu machen, aber was soll's. Wir sind dann gegangen, falsch erzählt. Wir haben nicht Bücher verteilt, sondern nimm Jesus-Flyer, diese Orangen, wo Jesus an die Tür klopft. Und dann jeder hat 10 Stück bekommen und dann einfach in den Briefkasten werfen. Und dann gehe ich halt durch Romanshorn, so in Blöcke, da verteilen sich diese Flyer sehr schnell. Und ich tue dann den Flyer in so einen Briefkasten rein und da kommt ein Mann gerade aus der Tür raus, mit einem sehr großen Hund, so einen Dobermann hatte der. Und der Mann war so groß wie ich, aber doppelt so breit, sehr stark, muskulös, so ein schwarzes Tanktop, Tattoos und eine Glatze hatte der. Daran kann ich mich noch erinnern. Und dann fragt er mich, was hast du da gerade reingeworfen? Und mein Herz fängt dann zu klopfen. Und was sage ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe was über Jesus reingeworfen. Und dann ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Dann meinte ich, ja, und Jesus ist wie ein Kollege von uns. Und er sagt dann, Jesus ist nicht ein Kollege, sondern Jesus ist mein Herr. Und dann gucke ich genau auf seine Tattoos und dann sehe ich hier, Jesus ist mein Herr. Und auf seiner Brust stand Lion of Judah, Löwe von Juda. Und hier hat er noch ein Kreuz gehabt und so. Und dann meinte er, er ist auch Christ. Und dann meinte ich, ja super, komm doch nächsten Sabbat zu uns in die Gemeinde, die ist hier gleich einen Kilometer entfernt und dann können wir nochmal reden, Gottesdienst und so. Und er meinte dann, ja super, ich komme vorbei. Ich habe aber vergessen, dass ich in der Woche wieder nach Hause gefahren bin. Und dann wusste ich nicht, ob er jetzt gekommen ist oder nicht. Und ich habe die Situation einfach verpasst. 2 Jahre später, 2019, waren wir dann wieder in Romanshorn, diesmal die ganze Zeit. Und jetzt kommt diese glorreiche Idee von Benjamin Ziemann. Er hatte die Idee, dass wir auch wieder Bücher verteilen. Diesmal Bücher. Und wir sind dann halt zu jeder in der Stadt rumgelaufen und ich bin dann zum Bahnhof, Richtung Bahnhof gegangen. Und an dem Bahnhof, da gab es eine Gruppe von Leuten, die sahen sehr dubios aus. Ja, auch so muskulöse Leute mit Bier in der Hand. Und man hat schon gesehen, die waren ein bisschen angetrunken. Und ich hätte eigentlich keine Furcht, die Leute anzusprechen, nur ich habe immer Angst, wenn die Leute dann irgendwie aggressiv werden und mich schlagen würden, dass meine Brille kaputt geht. Und ohne Brille sehe ich nicht so gut. Deswegen bin ich dann so vorbeigegangen und dann ist der Benny zufällig gekommen und dann meinte ich zu ihm, eigentlich will ich unbedingt zu diesen Leuten da gehen, weil irgendwie von irgendwo kenne ich diesen einen da. Und okay, komm, wir gehen zusammen, meinte Benny, dann sind wir hingegangen und tatsächlich, es war der, den ich getroffen habe vor 2 Jahren, aber diesmal in einer anderen Lebenssituation. Ich bin halt hingegangen und dann sage ich zu ihm, ey, ich kenne dich, du wohnst da hinten und du hast einen Dobermann. Und er war sehr betrunken und er hat irgendwas gelallt und ich habe nichts verstanden. Und dann meinte er, was habt ihr für Bücher? Und dann hat Benny gesagt, wir haben Bücher von den Adventisten. Und er hat verstanden, Atheisten. Und er hat das Buch genommen und es weggeschmissen. Und dann hat er gesagt, ja, die Leute glauben nicht an Gott, geht weg und so. Und dann meinten wir, nee, wir sind Adventisten, wir glauben schon an Gott. Also ja, tut mir leid, hat das Buch dann wieder geholt. Und dann haben wir versucht, mit ihnen zu reden, aber die waren alle sehr stark, ja, sehr stark würde ich nicht sagen, aber die waren schon angetrunken, man konnte mit ihnen nicht recht kommunizieren, sage ich, ja. Und wir haben die Bücher trotzdem da gelassen und sind dann gegangen, habe mich auf die Bank gesetzt vom Supermarkt und habe mir Gedanken gemacht. Weil genau 2019, in dieser Zeit, der erste Tag, wo ich von Haus zu Haus gegangen bin, habe ich folgende Erfahrung gemacht. Ich bin mit einem Kollegen, der noch auf seine Papiere gewartet hat, zu zweit von Haus zu Haus gegangen. Das war der allererste Tag. Und wir sind dann, die erste Tür, da hat niemand aufgemacht, bei der zweiten Tür, die Frau wollte nicht, und bei der dritten Tür sind dann gut ins Gespräch gekommen. Und dann meinte die Frau, seid ihr Adventisten? Dann meine ich, ja, sind wir. Mein Schwiegersohn ist auch Adventist. Ja, super. Das ist mal das Beste. Dann sind wir reingekommen, haben dann geredet. Und dann kam die Schwiegertochter rein. Und dann haben wir halt gesprochen und sie meinte, also es war die Frau von dem, also die Tochter, ihr Ehemann war dann, er ist in die Adventgemeinde gegangen. Und dann sie meinte, ja, ich würde auch gerne kommen, aber irgendwas hält mich immer zurück. Irgendwas, weiß ich nicht, ist da, was, ich möchte einfach nie in die Adventgemeinde gehen. Ich habe immer fürchterlich Panik, dann, wenn ich schon da bin, dann reinzugehen. Und dann, wir haben uns unterhalten und wer der Zufall es will, habe ich dann gesagt, ja, das war ein Freitag, morgen habe ich die Predigt. Ich lade dich ein und dann können wir danach noch reden. Und die Predigt war auch über den verlorenen Sohn, hätte thematisch gepasst. Und dann meinen sie, ja, ich bin nicht so ganz sicher. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, schau, wir würden dich sogar abholen, weil die hatten kein Auto, wir würden dich sogar abholen, sag uns einfach nur Bescheid. Und dann sind wir nach Hause gegangen, ins BE-Camp, also in die Gemeinde, und haben das dann natürlich allen erzählt. Und dann haben wir wirklich intensiv gebetet. Wir haben wirklich intensiv für diese Person gebetet. Ja? In der Gruppe, alleine, damit sie einfach den nächsten Tag in den Gottesdienst kommt. Und dann kriegen wir abends eine SMS von Stefan, das ist der Mann von ihr, holt uns bitte ab. Und wir, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl schon hattet, aber man freut sich so dermaßen, wenn ein Gebet in Erfüllung geht. Ja? Man freut sich so dermaßen, dann den Sabbat über hatte ich dann die Predigt und dann ist eine Freundschaft auch entstanden über die Zeit, die wir dort BE gemacht haben. Und das im Hinterkopf, da habe ich mir gedacht, warum, Dennis, hast du nicht vor 2 Jahren, 2017, genauso für diesen Mann genauso gebetet. Und das 2 Jahre lang. Warum hast du das nicht gemacht? Und dann sitze ich dort und dann irgendwie hatte ich ein schlechtes Gewissen. Und das war dann so, dass ich während dieses BE-Camps hatte ich eine Operation. Ich habe mir das Handgelenk gebrochen. Es war am Freitag wurde ich operiert. Und an einem Sonntag sind dann alle spazieren gegangen an See und mir ging es nicht gut. Ich hatte eine Vollnarkose und ich lag dann einfach. Und dann kommen auf einmal die Leute und sagen, Dennis, die Person, die du am Bahnhof getroffen hast, die sitzt jetzt dort und ist nicht betrunken. Du kannst jetzt hin und mit ihm sprechen. Und ich stehe vom Sofa auf, habe mich angezogen und dann bin ich halt hin und ich wusste nicht, was soll ich ihm sagen. Und dann bin ich hingegangen und zeig mit dem Finger so auf ihn drauf und sage so, ich kenne dich. Wir haben vor 2 Jahren gesprochen und jetzt vor ein paar Wochen haben wir nochmal gesprochen. Jetzt muss ich mit dir sprechen. Und dann habe ich ihn gefragt, ich wusste nicht, wie soll ich mit ihm ein Gespräch anfangen. Dann habe ich ihn gefragt, ich sehe ja wegen den Tattoos, du bist ein christlicher Mensch. Welche Tipps kannst du mir geben als Glaubensanfänger? Und dann hat er dann erzählt, was er gemacht hat. Und dann kommt von hinten ein anderer Freund von ihm. Wojtek hieß er. Also er hieß Volkan. Und sein Freund hieß Wojtek. Die kam dann von hinten und meinte er zu mir, okay, du betest jetzt für Volkan. Ich so, okay, krass. Dann haben wir alle gemeinsam gebetet und dann meinte Volkan zu mir, du hast gut gebetet, das gefällt mir. Ich sehe, du bist ein aufrichtiger Mensch. Ich so, danke, ja, vielen Dank. Und dann ist es so gekommen, dass, also ihr müsst euch das vorstellen, das ist so eine Gruppe von Menschen, die sehr viel in ihrem Leben erlebt hat. Und der Volkan, der hat am Tag bisher nur ein Laib Brot gegessen. Einfach ein Laib Brot mit nichts. Er hatte nicht mehr Geld, um sich ein Laib Brot zu kaufen. Und er ist noch barfuß rumgelaufen, weil er keine Schuhe hatte. Es war Sommer, da ging es noch. Und dann meinte ich, ja, komm doch zu uns. Da sind viele junge Leute und wir haben auch Essen. Wir können da alle essen. Und dann sind die dann gekommen. Und dann wollten die einen Kaffee. Wir hatten keinen Kaffee, nur so Karo-Kaffee. Ich mache euch einen Karo-Kaffee. Ihr wollt mit Milch? Wir hatten keine Milch, nur Kokosmilch. Haben wir den Kokosmilch reingemacht. Und dann weiß ich, sitzen wir dort an der Treppe. Die beiden rauchen eine, trinken ihren Kokoskaffee. Und wir sitzen und reden einfach mit diesen Menschen. Und mit der Zeit hat sich wirklich eine Freundschaft herausgestellt mit diesen jungen Menschen. Ja, jung waren sie nicht. Vielleicht könnt ihr das Bild zeigen. Wir haben uns dann öfters abends nach der Arbeit sind wir zum Bahnhof gegangen, Gleis 3 hat man sich dann immer getroffen und das sind die Kollegen. Links ist Volkan und rechts ist Wojtek. Und es war so, dass es entwickelt sich einfach eine Freundschaft mit diesen Menschen und dann irgendwann war die Zeit natürlich auch vorbei, wo wir nach Hause mussten und wir haben spärlich noch Kontakt, muss ich sagen. Mit Wojtek gar nicht mehr, weil er hat ein neues Handynummer und das ist verloren, aber mit Volkan ab und zu mal ein christliches Bild austauschen oder so. Und was ich aus dieser Erfahrung gelernt habe, ist Folgendes. Das Gebet bringt etwas. Das Gebet bringt etwas. Mit Nathalie, für die wir gebetet haben, dass sie in den Gottesdienst kommen soll, hat es was gebracht. Und die zweite Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass beharrliches Gebet für einen Menschen auch sein Leben verändern kann. Diese Erfahrung habe ich gemacht und ich habe daraus gelernt. Und ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt der Superbeter bin, aber diese Erfahrung hat mich gelehrt, was sein könnte. Und dieser Text in Kolosser 4, es ist eine Ermahnung, eine Ermutigung zum Beten. Bleibt in Kontakt mit Gott und betet, wann immer es euch passt. Beim Aufstehen, unter der Dusche, beim Essen, beim Autofahren, wann und wo auch immer. Und ich möchte den Text aus Kolosser 4 nochmal vorlesen, aber in einer anderen Übersetzung. Kolosser 4, Verse 2 bis 4. Und dort heißt es, lasst euch durch nichts vom Beten abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkündigen, die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Beten heißt, mit Gott reden, mit ihm in Beziehung treten, den Kontakt mit ihm aufnehmen, zu reden, aber auch hinzuhören und sich von ihm führen zu lassen. Beten heißt, sich manchmal klarzumachen, dass ich nicht alles in der Hand habe. Es ist ein Irrglaube zu denken, dass ich der Herr über alle Dinge bin und dass alles gut gehen wird. Nein, nicht ich, sondern Gott ist es, der in Kontrolle ist. Beten heißt, voller Vertrauen auf Gottes Beistand durch den Tag mit all seinen Herausforderungen zu gehen und wunderbar entdecken, was er für Erfahrungen schenken kann. Und das ist mein Gebet und mein Wunsch an uns alle und besonders auch an mich, dass wir das Gebet neu für uns entdecken. Dass wir Menschen, dass wir Männer und Frauen des Gebets werden. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass das Gebet etwas bringt und dass das Gebet nicht nur unser Leben, sondern auch das Leben anderer Menschen verändern kann. Amen.